Ihr Lieben, ich freue mich, heute hier sein zu können. Es hat sich ganz spontan ergeben, dass ich heute da sein darf und ja, euch das Wort nahe bringen darf. Ich darf euch liebe Grüße sagen aus Sosa, aus meiner Heimatgemeinde. Wir wollen noch mal kurz still werden und für die Predigt beten. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ihr Lieben, Liebe geht, so sagt man, durch den Magen. Mal so richtig schön essen gehen. Mancher kocht dabei, der andere kocht vor Wut, weil er nichts abbekommt. Ein wieder anderer freut sich über das gemeinsame Diner. Beim Erwärmen der Herdplatten erwärmt sich bei vielen auch das Gemüt. Manchen läuft das Wasser im Mund zusammen, anderen das Wasser aus den Augen, weil es entweder so teuer ist oder wieder zu scharf gegessen wurde. Wir haben viele Namen dafür. Dinner, Abendessen, Diner, Rendezvous, Schlemmen, mal irgendetwas Inniges, etwas Besonderes, etwas Einmaliges vielleicht erleben. Und manchmal verkommt so ein gemeinsames Essen auch zum Event. Es geht um mich. Ich will etwas Einmaliges erleben. Heute soll es uns auch um Essen gehen im sehr weiteren Sinne, um eine einmalige Mahlsgemeinschaft. Es soll uns heute gehen um das sogenannte Herrenmahl in Korinth. Und ich möchte euch dazu auch aus dem ersten Korintherbrief, wie wir eben schon gehört haben, den Predigttext lesen. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, die für mich recht nah am griechischen Text ist, ab Vers 18 aus dem Kapitel 11. Das steht nochmal zur Kontrolle da, ihr könnt aber auch einfach nur lauschen. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet. Zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Herrenmahl kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Sind wir noch in der Nähe? Ja. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen, denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt ein jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt in meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst danach soll er vom Brot essen und aus dem Becher trinken. Der Herr segne an uns dies Wort. Amen. Ja, wenn Liebe durch den Magen geht, dann sieht es in Korinth nicht so optimal aus. Ich will euch heute ein bisschen so näher bringen, wie dieser Brief und auch wie diese Gemeinde konzipiert ist, was da so passiert, wie diese Gemeinde aufgestellt ist. Zunächst erst einmal so ein bisschen so ein Überblick. Korinth, der Laser war, glaube ich, in der Mitte. Nee, oben? Oben, ja. Genau, man sieht es hier, ich habe so einen riesen Pfeil hingesetzt. Korinth an diesem Durchstich am Isthmos gelegen an der Peloponnes, also im heutigen Griechenland. Damals sprach man von den sogenannten Hellenen. Und ich habe euch ein paar Sachen mitgebracht, die ich jetzt nacheinander abarbeiten werde, damit ihr so ein bisschen einen Überblick habt, wie diese Gemeinde so funktioniert, wer das eigentlich so ist, wer da miteinander korrespondiert. Paulus schreibt mit dieser Gemeinde. Und wir wissen, der erste Korintherbrief, der läuft nicht im luftleeren Raum. Es gab schon einen Vorbrief, das heißt, die Gemeinde steht mit ihrem Gemeindegründer Paulus, der hat die etwa so anderthalb Jahre vor dem ersten Korintherbrief gegründet, die Gemeinde. Sie stehen in schriftlichem Austausch miteinander. Paulus ist nicht da und die schreiben. Und er nimmt Bezug auf das, was die Gemeinde ihn anfragt. Das sieht man in dem griechischen Peride, das steht da drüben in Griechisch und nochmal auf Deutsch da. Das heißt so viel wie bezüglich, bezugnehmend auf. Er antwortet sozusagen nicht einfach und sagt mal, ich hau jetzt mal einen theologischen Punkt raus, den ich einfach mal machen will, sondern er antwortet ganz konkret auf Anfragen, die die Gemeinde hat, bezüglich der Geistesgaben, bezüglich der Spaltung, bezüglich des Herrenmahls, Peride. Bezüglich kommt immer wieder. Also es funktioniert nicht im luftleeren Raum. Nun hat sich, seitdem Paulus die Gemeinde gegründet hat, scheinbar einiges verschoben. Wir haben das schon in der Lesung gehört und ist ein Schlüssel für den gesamten ersten Korintherbrief. Es gibt Spaltungen, es gibt ganz verschiedene Gruppen in dieser Gemeinde. Einmal haben wir diese Thematik mit dem Götzenopferfleisch. Wer das nicht weiß, damals in dieser paganen Kultur ist den heidnischen Göttern sozusagen, wurden Tieropfer gebracht und das Fleisch, was übrig geblieben ist, was nicht geopfert wird, dem jeweiligen Gott, der jeweiligen Gottheit, konnte man käuflich erwerben. Nun ist es so eine Sache im Glauben, kann ich das jetzt als Christ essen, kann ich das nicht essen, gibt es irgendwelche Dämonen, gibt es irgendwelche Sachen, ist das koscher, ist das mir dienlich? Und da gab es sogenannte Starke und Schwache im Glauben. Die einen sagen, der Herr ist allmächtig, es gibt nur den einen, was sollen wir mit diesem Zeug, das ist überhaupt kein Problem, das kann ich essen. Andere sagen, ich fühle mich da befangen, ich fühle mich da beklemmt. Unterschiedliche Gewichtung, wie man das lagert. Genauso gibt es eine Spaltung bezüglich den Gnadengaben, Charismata im Griechischen. Das heißt, darunter fällt nicht nur jetzt Weissagung, Prophetie, Zungenrede, sondern auch so Sachen wie Gerechtigkeit. Gnadengaben sind nicht so hochgehangen, dass sie nur performativ sind. Es sind auch wesentlich basalere Dinge. Aber trotzdem, wie man damit umgeht, 1. Korinther 12 bis 14 ist da ein langes Kapitel zu, drei lange Perikopen zu, auch das wird verhandelt. Und es gibt die einen, die sehr enthusiastisch begabt sind in dieser Gemeinde und andere, die eher weisheitlich orientiert sind. Auch da ist die Gemeinde ganz unterschiedlich und manchmal auch so ein bisschen gespalten, wie es scheint. Und dann natürlich, wie im Predigtext hörbar, wir haben Arme und Reiche. Wir haben Leute, die können pünktlich zum Herrenmahl kommen, weil sie keiner Lohnarbeit nachgehen müssen, weil sie keine Tagelöhner sind. Und wir haben Arme, die den ganzen Tag arbeiten müssen und deshalb später kommen. Und noch eine vierte Spaltung möchte ich nur mal nennen, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie zergliedert diese Gemeinde ist. Wir haben diejenigen, die sich auf unterschiedliche Leiter raus fokussieren. Das wird gleich zu Anfang des Briefes genannt. Die einen berufen sich doch auf Paulus als Gemeindegründer. Andere wiederum auf Apollos, der wahrscheinlich eher so ein Weisheitslehrer war und darauf abgestellt hat. Wieder andere auf Kephas, also auf Simon Petrus. Und die sagen, ja, da habe ich einen Bezug zu. Und wieder andere, ne, wir sind doch Christen, wir beziehen uns auf Christus. Also auch in der Frage der Leiterschaft gibt es eine Zergliederung. Und Paulus versucht in diesem ganzen Brief immer wieder auf Einheit abzustellen. Auf das, was Gemeinde zusammenbringt. Wir haben das in der Lesung gehört. Es ist ein Leib, aber es sind viele Glieder. Wir sind alle hier ganz unterschiedlich geschaffen, wie wir hier sind. Und auch damals, die Gemeinde ist super unterschiedlich. Und Paulus macht das an vielen Stellen deutlich mit der Einheit. In 1. Korinther 12 mit dem Leib. Und hier in 11 geht es um das sogenannte Herrenmahl. Das ist in unserer baptistischen Tradition, glaube ich, kommt der Begriff selten auf. Und der war auch schon damals eine Seltenheit. Ich bringe euch ein Wort bei, wenn ihr mal angeben wollt. Das Herrenmahl ist ein sogenanntes Harpax Legomenon. Das heißt, das ist ein Wort, das kommt im gesamten Neuen Testament nur einmal vor. Herrenmahl, Kyriakon Deitnon, kommt nur ein einziges Mal vor, ist ein Harpax Legomenon. Und auch später in der Kirchengeschichte wird der Begriff relativ selten verwendet, also in unmittelbaren Folgezeit, kommt das selten auf. Und nun müsst ihr wissen, was auch noch helfen wird, um den Text und die Situation besser zu verstehen, wie Mahlskultur, wie Essen, wie Kulinarik damals funktioniert hat. Ich habe es gesagt, heute treffen wir uns zum Schlemmen vielleicht, nehmen ein Diner ein. Und auch damals war in der Antike es sehr wichtig, gemeinsam zu essen. Und das, was die Korinther hier als Folie im Kopf haben, wenn Paulus zu ihnen schreibt, und auch wenn sie das Herrenmahl, das Abendmahl einnehmen, das möchte ich euch so ein bisschen erklären, damit es deutlicher wird, warum es auch so zu so Verwerfungen kommt. Im alten Orient ist Essen etwas Besonderes und auch Gastfreundschaft ist etwas Normales und etwas, wo man sich Zeit dafür nimmt und was einen extrem hohen Stellenwert einnimmt. Das ist erst einmal gesetzt sozusagen. Und man nennt diese Gastmähler, wenn man sich so trifft oder so, Symposien. Der deutsche Begriff ist Gastmahl, altgriechisch Symposion. Und da, wenn man sich so trifft und isst, passiert es nicht nur, dass man einfach ja da sitzt und irgendwas verspachtelt, sondern meistens tritt noch eine religiöse Dimension hinzu. Essen und Religion sind sehr eng verschränkt. Man spendet an den jeweiligen Gott Trank, also Wein. Man redet vielleicht auch über Religion. Man tauscht sich auch philosophisch aus. Also Essen ist nicht einfach nur, wir sitzen jetzt da und wir essen das auf und dann gehen wir wieder, sondern es hat etwas Gemeinschaftliches, es hat etwas Religiöses und manchmal ist auch etwas intellektuell-philosophisches. Das alles greift da ineinander. Und wichtig und Gesundheit und auch anschlussfähig ist, es gibt so eine Form von sozialem Ausgleich. Das heißt, die Gesellschaft in der Antike war so, ich sag mal, zwischen arm und reich untergliedert, wie das vielleicht bei uns heute ist und relativ verschieden. Aber in dem Mahl, in dem Symposium, in dem Gastmahl soll das in den Hintergrund treten. Einmal wird es ausgeglichen, indem es Essensspenden gibt und zum anderen nimmt man sich als eine Gemeinschaft wahr. Und an das kann Paulus natürlich super anknüpfen in dem Herrenmahl. Genau, Gastfreundschaft habe ich gesagt. Und ein Punkt ist noch, es ist auch so ein bisschen ein utopischer Raum. Hier können Sachen besprochen werden und hier können Dinge getan werden, die sonst in der Gesellschaft nicht funktionieren. Da sitzt auf einmal ein ganz Reicher mit einem Armen, der eingeladen ist, zusammen. Jemand, die sich sonst nicht grüßen würden, sind da. Das, so funktioniert das Symposium in der Antike und so ähnlich mit anderer Akzentsetzung will Paulus auch das Herrenmahl sehen. Dieses Mahl soll nun einmalig sein und zwar das in der Hinsicht, dass es einend sein soll. Die Menschen damals, ich sagte es schon, waren sehr unterschiedlich. Es ist ein Leib, es sind viele Glieder. Dieses Mahl soll aber einen sein. Und nun ist das Problem, es klang im Predigttext schon an, irgendwie ist es einmalig in dem Sinne, dass es den Leuten nur um sich geht. Also quasi einmal ich. Und das zeigt sich einmal in der Art und Weise, dass man nicht aufeinander wartet. Man kann diese beiden Wörter mit einnehmen, unterschiedlich auslegen. Wer das nachlesen möchte, kann sich meine Seminararbeit, die ich dazu geschrieben habe, gerne mal durchlesen. Die Ausleger streiten sich darüber, ob wie der Ablauf genau war in Korinth. Darauf möchte ich nicht jetzt eingehen, aber wer sich darüber unterhalten möchte oder es nachlesen möchte, ich habe die wichtige Literatur dazu zitiert, der kann das gerne nochmal nachlesen. Worauf ich aber hinaus will, ist, egal wie man das wertet, wer wann wie kommt, Fakt ist in Korinth, jeder denkt eigentlich da eher nur an sich und seinen Herrn und nimmt das Essen für sich ein und hat die Gemeinschaft eben nicht im Bild. Und darauf will Paulus reagieren. Er reagiert damit, dass er etwas zitiert, was ihm schon vorliegt. Nämlich ein mündliches Dokument. Das mag uns vielleicht fremd sein, wir sind so gewohnt, wir kriegen immer Briefe vom Amt oder von irgendjemandem, von einer Behörde. Mit Brief und Siegel, ein schriftliches Dokument. Wir befinden uns in der Antike aber in einer stark mündlichen Kultur und man kann auch Dokumente mündlich weiterreichen und die zitieren. Das ist genauso wichtig und gültig. Und der Befund, wo Paulus sagt, ich hab doch an euch überliefert, was ich selbst empfangen habe, das sind die direkten Worte vor den Einsetzungsworten, die wir zu jedem Abend mal hören. Das ist ein sogenanntes mündliches Dokument. In hellenistischer Zeit, wie in jüdischer Tradition, ist das der Marker, wenn man so will, für ich habe hier etwas, ein Dokument, auf das ich mich beziehe. Das sagt auch Paulus, ich habe das euch überliefert, er hat sich das nicht ausgedacht. Die Einsetzungsworte kannte er, aber sie sind nicht von ihm. Und ich möchte sie euch nochmal lesen, was er da zitiert. Er sagt, der Herr Jesus in der Nacht, der er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und dann fügt Paulus an, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und was einem auffällt, ich habe euch nochmal, wer Griechisch lernen will, ich mache immer dafür Werbung, es ist eine herrliche Sprache, sie ist ein bisschen schwierig, aber man sieht dann Sachen nochmal anders, ich habe es euch in Griechisch und Deutsch nochmal hingeschrieben, das Herrenmahl und dieses eins der beiden Worte, was darauf hinweist, dass es sich um ein mündliches Dokument handelt. Und wenn man so nachspürt, wie Paulus das schreibt, fällt einem auf, er sagt nicht für dich, er sagt für euch. So oft ihr, verkündigt ihr. Also die Einsetzungsworte sagen das, das ist ja nicht von Paulus, er zitiert es nur, aber wenn er weiterspricht, sagt er auch, verkündigt ihr. Es geht um ein Plural in dem Herrenmahl, im Abendmahl. Nicht um uns immer nur einzeln, sondern es sind viele Glieder am Leib. Und als Musiker, der ich bin, möchte ich euch das illustrieren noch einem anderen Beispiel. Wir denken uns jetzt das zusammen. Ein Dirigent mit seinem Orchester, ein Mahl mit dem Herrn, ein Leib, viele Glieder, das ist alles dasselbe Bild, was ich euch jetzt nochmal nachmalen möchte. In einem Orchester gibt es einen Dirigenten, der steht an seinem Pult und er leitet sozusagen seine Musiker an. Die Musiker sind sehr unterschiedlich, haben ganz unterschiedliche Instrumente in unterschiedlichen Stimmgruppen, wenn man so will. Sie haben auch eine Partitur vor sich, im besten Fall. Und jetzt ist der Punkt, der Dirigent dirigiert, sagen wir, es ist der dreieinige Gott. Die Glieder sind die Gemeinden, wenn man es ganz hoch skaliert, die unterschiedlichen Konfessionen oder, umso kleiner wir werden, unsere eigene Gemeinde und unsere Geschwister. Jeder hat ein anderes Instrument, jeder ist vielleicht in einer kleinen anderen Gruppe. Die Partitur, die man vor sich hat, das Notenblatt, ist die Heilige Schrift. Und nun kann man als Musiker natürlich sagen, ich schaue auf den Dirigenten, der gibt den Takt an, ich orientiere mich in der Dynamik an ihm, ich habe die Partitur doch vor mir, ich habe die Schrift, ich kann mich orientieren. Als Musiker, ich bin selber kein Orchestermusiker, sondern spiele in einer Band und bin selber Bandleader, also die anderen müssen sich nach mir richten, aber ich weiß, dass es schlecht wird, wenn man nicht auf die anderen Musiker hört. Man nur auf den Dirigenten schaut und nur in sein Blatt und nicht mitkriegt, was die anderen tun, dann wird das Musikstück nicht so gut und nicht so treffend, wie wenn man ein Ohr dafür hat. Das heißt nicht, dass man die Noten nicht im Blick hat. Das heißt nicht, dass man den Dirigenten nicht im Blick hat. Aber es gehört eben der Blick nach links und rechts, zumindest akustisch mit den Ohren, dazu. Und wenn wir uns das übertragen auf den Leib und auf das Abendmahl, so geht es auch da im Mahl des Herrn nicht nur um mich und meinen Herrn die ganze Zeit. Natürlich ist diese vertikale Achse da, ich und mein Herr. Ich schmecke es, ich erinnere mich, ich nehme es wahr. Aber es geht auch horizontal um meine Schwester und um meinen Bruder, die gleichsam mit mir das Mahl des Herrn feiern. Nicht der Einzelne in seiner Gottesbeziehung, sondern die Gottesbeziehung immer in der Gesamtheit der Gemeinde wird von Paulus gedacht. Wir sind ja der Leib Christi und wir nehmen uns manchmal so eben leider nicht wahr. Und das ist aber das Problem auch in Korinth. Die Leute konnten das vielleicht nicht sehen, denn Paulus wirft ihnen nicht vor, dass sie nicht verstehen, wer der Herr ist, sondern dass sie vor allem nicht kapieren, dass wenn man den Leib Christi zu sich nimmt, man sich selbst als Leib formiert. Also in dem zu sich nehmen des Abendmahls zeigt sich ja auch, wie Gemeinde miteinander ist und wer Gemeinde eigentlich ist. Und es kommt noch ein weiteres Problem hinzu. Ich habe es schon gesagt, die Symposien, die Gastmähler in der Antike, da ging es auch irgendwie um Religion, und um Essen. Und die Korinther waren mehrheitlich Heidenchristen. Das heißt, es waren keine Judenchristen, die aus einer jüdischen Tradition kamen und dann zum Glauben an Christus fanden, sondern Leute, die erst anderen Kulten anhingen und dann Christen wurden. Zumindest in einer größeren Mehrheit nimmt man das in Korinth an. Und nun kann es sein, dass die das einfach nicht kapiert haben, was dieses Herrenmahl jetzt denn sein soll. Die haben das deshalb so rauschhaft gefeiert, was Paulus ermahnt, und so übertrieben, weil bei einem Symposium ist auch ein bisschen mehr Wein getrunken worden, auch bis in die Nacht hinein. Und die konnten vielleicht nicht kapieren, was jetzt an diesem Mahl anders sein soll, als an den anderen Mehlern, an denen sie teilgenommen hatten und teilnehmen. Warum soll ich jetzt einfach hier weniger trinken? Warum muss ich darauf achten, was ich esse und wie viel? Warum muss ich dem anderen was übrig lassen? Warum ist das jetzt der Leib des Herrn? Es war vielleicht einfach nicht durchgedrungen, dass das hier etwas ganz Besonderes ist, was zur Erinnerung an den Leib Christi dient. Und eben deshalb, gegen diesen Rausch und gegen diese Völlerei, deshalb schreibt Paulus das, die Mahnungen gegen Ende, ab Vers 27. Er schreibt, wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher trinkt, macht sich am Leib und Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen, und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Hier ist nicht irgendwie ein Sündenverständnis in dererlei, man prüfe sich, um irgendwie besonders rein zu sein, eingezogen, sondern es geht darum, die Korinther haben überhaupt nicht verstanden, dass das der Leib und das Blut des Herrn sind. Das ist der Punkt, auf den Paulus aufmerksam machen will. Ein Bewusstsein zu schaffen, was getan wird und auch heute, was wir tun, wenn wir am Abendmahlstisch sitzen, dass wir uns bewusst sind und uns entweder protestantisch erinnern, dass das der Leib ist, oder katholisch oder orthodox tatsächlich den Leib des Herrn essen und trinken. Zum Ende dieser Predigt möchte ich nochmal diese Einmaligkeit zusammenbinden und zusammenfassen für euch. Ein Leib und viele Glieder. Das war damals so, das ist auch heute so, dass wir Menschen, wenn ich mich umschaue und den einen oder anderen, mit dem ich schon mal sprechen durfte, sind ganz unterschiedlich geschaffen, haben uns auch unterschiedlich geprägt und prägen lassen. Das ist überhaupt nicht negativ, dass wir in Vielfalt geschaffen sind. Es gibt Starke und Schwache in dem einen Punkt, in dem anderen Punkt, Arme und Reiche, was das eine und das andere angeht. Wir sind unterschiedlich zugehörig vielleicht, innergemeindlich schon, auch konfessionell höher gestellt oder rausgezoomt, kann man das so sehen. Baptisten, Lutheraner, Reformierte, Orthodoxe, Calvinisten, Katholiken, Charismaten, ganz verschiedene Glieder am Leib, verschiedene Stimmen im Orchester. Wir sind in Vielfalt geschaffen. Und problematisch wird es aber nur dann, wenn wir eben meinen, ja, ich bin mehr wert. Also ich habe es schon besser verstanden. Oder den Dienst in der Gemeinde, der ist nicht so wichtig wie meiner. Oder dass der das macht. Oder der macht ja gar nichts. Oder die macht ja überhaupt nichts. Dann wird es problematisch und schwierig. Und wer auch nur sich selbst sieht in der Gemeinde und auch im Einnehmen des Mahl des Herrn, der hat das Mahl, wie es hier beschrieben wird im 1. Korintherbrief, nicht verstanden, dass es um uns als Gemeinschaft geht. Dieses Mahl ist einmalig, weil es uns einen soll als eine Einheit. Und dieses Mahl ist auch einmalig, weil es anders ist als alles andere, was wir essen können und wie wir auch essen. Damals, ich habe versucht, das ein bisschen rauszuarbeiten, wer da Bedarf hat, kann diese Arbeit von mir lesen, habe ich das auf 30 Seiten gemacht. Diese Symposien waren die Standardform im gesamten hellenistischen Raum, das heißt gesamten Mittelmeerraum, das war überall ähnlich, wie man sich traf und quasi Mahlsgemeinschaft hatte. Und das Herrenmahl oder das Abendmahl, wie wir es nennen, ist auch deshalb einmalig, weil es ein einmaliges Zeugnis einer einmaligen historischen Begebenheit erinnert, nämlich der Kreuzigung und Auferstehung Christi. Das ist etwas absolut Einmaliges. Wohingegen im Symposium, in den Gastmälern immer von Mythen gesprochen wird, die gleichzeitig immer gelten, aber nie richtig waren und man mythisch überhaupt nicht hinkommt, erinnern wir uns als Christen an etwas ganz Konkretes, an die Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi. Das ist einmalig, was da passiert ist. Und dass man sich daran so erinnert, indem man gemeinsam isst und trinkt, den Leib und das Blut des Herrn, ist etwas Einmaliges. Einmalig ist auch, dass in der Form im Gottesdienst der Geschmackssinn zum Tragen kommt. Wir sehen viel, wir hören auch viel. In anderen Traditionen kann man auch Räucherwerk riechen. Manches kann man vielleicht auch fühlen im Gottesdienst. Aber wir schmecken sehr selten. Aber im Mahl des Herrn wird es einmalig und wir können schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Quasi eine Arznei zur Unsterblichkeit, könnte man sagen, hat Ignatius mal geschrieben. Wenig später, als unser Neues Testament geschrieben worden ist. Das Mahl des Herrn ist auf so viele Art und Weisen einmalig, aber eben nicht einmal ich. Es geht um die Gemeinschaft, die sich durch den Verzehr von Christi Leib als Christi Leib offenbart. Und ich möchte euch Appetit darauf machen, auf diese Gemeinschaft in Christus, die wir aber in Gemeinschaft als sein Leib nur dann vollständig erhalten können, wenn wir das sehen und nicht im egozentrischen Blick ich und mein Heil, ich und der Dirigent, sondern die Schwester und den Bruder links und rechts neben mir, vor mir, hinter mir. Dann wird es eine echte und absolut einmalige Mahlsgemeinschaft. Ich wünsche euch und mir dazu einen tiefer gehenden Hunger, dass wir immer wieder gern am Tisch des Herrn mit ganz unterschiedlichen Geschwistern zusammenkommen. Brot brechen, Wein trinken und ja, an Christi Werk an uns erinnern. Ich finde, das ist etwas Einmaliges, mit wem ich Abendmahl gefeiert habe, auch mit wem ich das Vaterunser gebeten habe, hat etwas Verbindendes, etwas, was man gar nicht so greifen kann. Das ist nochmal anders, als wenn ich mit demjenigen musiziere oder Fußball spiele. Es ist auch innig in einer gewissen Form. Man kommt sich vielleicht auch nahe. Aber man kommt sich noch näher, wenn man gemeinsam betet oder in diesem Sakrament sich vereint fühlt am Tisch des Herrn. Lasst uns das immer wieder tun und damit auch seinen Tod verkünden. Gemeinschaft mit ihm und miteinander haben. Denn irgendwann, ich weiß nicht wann, keiner weiß es, wird es dann wirklich einmalig. In dem Hochzeitsmahl des Lammes, das wird einmalig. Wir ziehen das in jedem Abendmahl vor. Es ist schon ein bisschen so wie Ewigkeit angeteasert, wenn man so will. Die letzten Dinge, wenn irgendwann der Herr wiederkommt und mit seiner Gemeinde das Hochzeitsmahl feiert. Bis dahin, lasst uns freudig dieses vorgezogene, einmalige Essen und Trinken feiern, damit auch anderen Appetit werde auf die Gemeinschaft Christi, auf das noch viele hinzukommen, bis dass der Herr wiederkommt. Maranatha. Amen.